Das Thema heute Morgen heißt Unheilig versus Heilig. Und den Text für dieses Thema finden wir in Offenbarung 22, Vers 11. Dort steht, wer Unrecht tut, mag weiterhin Unrecht tun. Und wer an Unreinheit gefallen hat, mag sich weiter verunreinigen. Wer aber so handelt, wie es recht ist, soll weiterhin das Rechte tun. Und wer ein geheiligtes Leben führt, soll weiterhin so leben, wie es Gott gefällt. Ich möchte meine Predigt heute Morgen einteilen in drei verschiedene Punkte. Der erste Punkt ist die Ursache des Problems. Der zweite Punkt wird sein, die Hauptsache, die muss Hauptsache bleiben. Und der dritte Punkt ist die Einladung Jesu. Nun, was ist die Ursache des Problems? Ich glaube, für uns alle ist unbestritten, dass wir in der Endzeit leben. Ich denke, niemand tut diese Sache in Zweifel ziehen, gerade wenn wir als Christen daran denken, was die Bibel sagt. Der Herr Jesus, er kommt bald wieder, um sein Reich aufzurichten. Der Herr Jesus wird bald wiederkommen und noch viel mehr wird er wiederkommen, noch viel früher, um die Gemeinde Jesus zu sich in die Herrlichkeit zu holen. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Trost, das ist unsere Zuversicht. Vielleicht kommt er heute. Ich erwarte jeden Tag, dass der Herr Jesus uns heimholt. Und dann sind wir endlich dort, wo eigentlich unsere Bestimmung ist. Vielleicht tönt heute der Ruf in Matthäus 25, Vers 6, vielleicht tönt er heute. Der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen. Und wir als Christen, wir haben diese wunderbare Hoffnung, wir haben diese Zuversicht. Wir wissen, das Beste, es kommt noch. Aber gleichzeitig sehen wir, und wir stehen ja mit beiden auf dem Boden der Realität, da sehen wir, wie unsere Welt immer mehr, wie das Durcheinander zunimmt. Wir sehen, wie die Verunsicherung so fast mit Händen greifbar ist. Wie die Menschen zunehmend vor Angst fast vergehen. Wie Regierungen bemüht sind, das Richtige zu tun, Probleme zu lösen und doch alles nicht in den Griff bekommen. Mir kommt es so vor, wie wenn die Welt sich in einem Boxkampf befindet, in einem Boxkampf und ein schwerer Treffer nach dem anderen diese Welt einheimsen muss oder kassieren muss. Niemand von uns weiß, was als nächstes kommt, wo der nächste Treffer gelandet wird. Und wenn man die Bibel fragt, ja, wo könnte die Ursache für dieses Problem liegen? Da sagt uns die Bibel Folgendes. In Jesaja 59, ab Vers 2. Das hat der Prophet schon geschrieben, ungefähr 500 vor Christus. Und er sagt, eure Vergehen haben die Mauer gebaut, die zwischen euch und eurem Gott steht. Eure Sünden verhüllten sein Gesicht, dass er euch auch nicht anhören will. Eure Hände sind mit Blut befleckt. Unrecht klebt an euren Fingern, eure Lippen lügen und eure Zungen zischt Boshaftigkeit. Keiner bringt gerechte Klagen vor, keiner hält ehrlich Gericht. Man vertraut auf Nichtigkeiten, redet gehaltloses Zeug, geht mit Unheil schwanger und bringt Unrecht zur Welt. Also damals redete der Prophet Jesaja zu seinem Volk, es war noch vor der großen babylonischen Gefangenschaft, und er mahnt sie und er redet und sagt, schaut Leute, das ist die Not, wie ihr als Israel das tut. Und genauso ist das auch heute unsere große Not. Es ist unsere Not auch als Nation, unsere Not aber auch der ganzen Welt. Wir sind gottlos geworden. Wir sind weggegangen. Also die Bibel sagt uns ganz klar, wo eigentlich das Problem unserer heutigen Zeit liegt. Es ist die Sünde. Es ist die zunehmend größer werdende Gottlosigkeit. Es ist der Mangel an Gottesfurcht. Es ist aber auch das bewusste und willentliche Leugnen des ewigen Gottes. Es ist aber auch gerade in unserem ehemaligen christlichen Abendland, ist es die Ablehnung des Lammes Gottes. Es ist die Verwerfung von Jesus Christus. Es ist die Verneinung des Kreuzes Jesu. Dass man sogar heute diskutiert und sagt, man müsse überall die Gipfelkreuze in den Alpen abmontieren. Die Bibel sagt ganz klar, das ist unser Problem. Und weil wir dieses Problem haben, kommen andere Probleme noch dazu. Nämlich die Probleme, wie wir lesen, der Jesaja geht dann weiter und sagt dann, aufgrund dessen, weil wir Gott verleugnet haben, aufgrund dessen, dass wir Gott vergessen haben, aufgrund dessen, dass wir mit Gott nichts mehr zu tun haben, aufgrund dessen, dass wir Jesus Christus ablehnen, kommt das, was Jesaja dann sagt in Jesaja 59, ab Vers 9. Und darum gibt es kein Recht. Und Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir hoffen auf Licht, aber bekommen Finsternis. Wir warten darauf, dass es hell wird, doch es umgibt uns finstere Nacht. Wie Blinde tasten wir uns an der Wand entlang. Wie Augenlose tappen wir herum. Am hellen Mittag stolpern wir in der Dämmerung. Wie Tote sind wir mitten im Leben. Das ist die große Not, das ist unsere Situation, in der wir heute darin leben. Und je näher nun die Wiederkunft des Herrn Jesus rückt, dann müssen wir uns einfach ganz im Klaren sein, es wird nicht besser, es wird immer nur noch schlimmer. Und deswegen habe ich ganz am Anfang habe ich den Vers zitiert aus Offenbarung 22, Vers 11a. Wir lesen den noch einmal, dort steht nämlich, wer Böses tut, mag es weiterhin tun. Wer an schmutzigen Dingen gefallen hat, der mag sich weiterhin beschmutzen. Interessant ist doch, dass dieser Vers im letzten Buch der Bibel steht. Dieser Vers steht nicht nur im letzten Buch der Bibel, sondern sogar im allerletzten Kapitel. Und es ist einer der allerletzten Verse des Wortes Gottes. Und ich glaube, das will uns sagen, dass es für die Welt, für die Sünde, kein Happy End gibt. Die Sünde ist unsere große Tragik. Die Sünde, sie trennt für immer von Gott. Die Sünde raubt uns Menschen die Gottesbildlichkeit. Die Sünde, sie degeneriert und zerstört. Die Sünde, sie knechtet und nimmt gefangen. Die Sünde liebt die Finsternis und scheut das Licht. Die Sünde bringt den geistlichen und den körperlichen Tod. Die Sünde ist Hochmut und Lüge. Die Sünde ist Unreinheit und Perversion. Und die Sünde hat ihren Ursprung, so wie es uns die Bibel sagt, in 1. Johannes 3, Vers 8, hat die Sünde ihren Ursprung im Teufel. Wir lesen dort, wer sündigt, der stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Der Teufel ist der Urheber der Sünde. Sein Wesen ist Hochmut und Rebellion. Er ist der Vater der Lüge, der Menschenmörder von Anfang, der Unruhestifter und Durcheinanderbringer, der Ankläger der Brüder, der Drache, der Fürst dieser Welt, die alte Schlange. Und der Teufel hat nur ein Ziel, der Teufel, er will knechten und binden. Der Teufel will gefangen nehmen und versklaven. Der Teufel will von Gott wegbringen und führt jeden Tag auf zur Rebellion. Und in seinem Gefolge, das sehen wir so deutlich in dieser Welt, da ist Chaos und Zerstörung, Leid, Not, Tränen. Da ist Gottes Ferne, da ist die ewige Verlorenheit. Und Sünde ist nie statisch, sondern Sünde generiert immer wieder neue Sünde. Eine Sünde zieht die andere Sünde nach sich. Die Sünde wird nie sagen, es ist genug. Die Sünde ist ein Strudel, der immer nach unten zieht und der mehr will. Und genau diese Entwicklung sehen wir in Jakobus 1, Vers 15. Da sagt uns der Jakobusbrief, im Auftrag Gottes sagt uns der Jakobus, und er sagt, wenn die Lust auf diese Weise schwanger geworden ist, das heißt, die Lust ist da, die Sünde ist da, und eine Schwangerschaft wächst immer weiter. Das heißt, Sünde sagt nicht, jetzt ist genug. Nein, nein, sie wächst und sie bringt Sünde zur Welt. Und dann heißt es weiter, und die Sünde, wenn sie voll ausgewachsen ist, bringt schlussendlich den Tod. Das heißt, die Sünde ist auf Steigerung ausgelegt. Und genau die sehen wir auch durch die ganze Bibel hindurch. Es wird nicht mehr, sondern es wird viel mehr. Es wird nicht weniger, sondern sie wächst. Und da sehen wir zum Beispiel, wie Adam und Eva, sie fallen in Sünde. Und anstatt, dass sie aufhören zu sündigen, geht es gleich weiter. Sie fangen an zu lügen, sie fangen an, dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Kain, er missachtet die Anordnungen Gottes. Und dann kommt Neid und Hass in seinem Herz hoch und schlussendlich erschlägt er seinen Bruder. All das ist das Prinzip der Sünde. Sünde ruft Sünde. Unrecht bringt Unrecht. Lüge erzeugt Lüge. Warum sage ich das alles? Nicht, um Sie zu deprimieren, sondern Ihnen einfach zu sagen, wir leben in einer Welt, die sündig ist, die Sünde wird zunehmen, sie wird sich steigern und wir als Christen sollten nicht davon überrascht sein. Es wird zunehmend dunkel. Und es wird noch dunkler werden. Ohne Jesus Christus, eine Gesellschaft, die ohne Jesus Christus leben will, da wird es nicht heller, da gibt es nicht eine positive Entwicklung, da gibt es nicht eine Evolution hin zum Besseren, sondern es geht immer, geht es in die Dunkelheit. In einem Lied, da singen wir im Chorus, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Sind wir ohne Gott, dann macht die Angst sich breit. Und das ist leider heute eine typische, bittere, traurige Realität. Wir leben in einer zunehmenden Gesellschaft, die geprägt ist von Dunkelheit und Angst, von Krieg und Verderben, von zunehmendem Leid und zunehmenden Tränen. Und das sollte uns Christen nicht überraschen. All die schlechten Nachrichten, die auf uns herunterprasseln, ist das Resultat von dem, weil man Gott nicht mehr haben will. Man hat sich von Gott abgekehrt in der Wissenschaft, dann in der Politik, an den Schulen, in den Familien, leider auch in den Kirchen. Und selbst persönlich will man immer weniger von dem Gott der Bibel etwas wissen. Und deswegen sei als Christ nicht überrascht. Die Gottlosigkeit wird noch mehr zunehmen. Die Sünde wird grenzenlos. Und genau das sagt uns auch die Bibel in 2. Timotheus 3, Vers 1. Ich habe verschiedenste Bibelübersetzungen genommen, ob jetzt das neue Genfer Übersetzung ist oder evangelistische Übersetzung, neue evangelistische Übersetzung oder Schlachter, je nachdem, wie es mir gerade wie der Text besser auch zu der Aussage passte, die ich eigentlich haben möchte. Und hier lesen wir nun da in 2. Timotheus 3, Vers 1, und da redet hier der Apostel Paulus zu seinem geistlichen Sohn, zum Timotheus. Der Paulus, er ist kurz vor seinem Heimgang, kurz vor dem, dass er enthauptet wird, in Rom, da schreibt es seinem geistlichen Sohn noch Folgendes. Sei dir jedoch im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Das heißt, das Ende, nicht dieser Weltuntergang, sondern die Zeit vor dem, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Da sagte Paulus, sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Also wir sollten nicht überrascht sein, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen, und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Und deswegen seien wir als Kinder Gottes nicht überrascht über diese Entwicklung, die wir sehen. Und seien wir nicht überrascht, denn der Teufel erliest auch die Bibel. Und der Teufel weiß, dass ihm nur noch wenig Zeit bleibt. Und je weniger Zeit er hat, umso wütender wird er. Und genau das lesen wir nämlich auch in Offenbarung 12, Vers 12. Ich sage damit nicht, dass wir schon in Offenbarung 12, Vers 12 sind. Nein. Aber wenn der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat, wenn ihm die Fälle davon schwimmen, dann heißt es Folgendes. Offenbarung 12, Vers 12. Wehe dir Erde, wehe dir Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Das ist heute noch nicht der Fall. Das wird in der großen Trübsal sein. Aber der Teufel weiß jetzt schon, seine Zeit läuft ab. Und deswegen ist er voller Hass. Geht er bitte? Geht er? Geht nicht. Aber wir können es ja lesen hier. Er ist rasend vor Wut. Deswegen, noch einmal, ich wiederhole mich. Sei nicht überrascht, wenn die Bosheit zunimmt. Am Arbeitsplatz, an der Schule, da wo du dich aufhältst, da wo du dich hinstellst als ein Zeuge Jesu. Die Sünde nimmt zu, die Bosheit nimmt zu, die Schlechtigkeit nimmt zu. Und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Und deswegen, weil das so ist, kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Ich habe jetzt ganz viel Negatives aufgezählt. Und jetzt möchte ich aber auch einiges Positives aufzeigen. Ich möchte Sie ermutigen, einfach mit dem Herrn Jesus unterwegs zu sein. Ich möchte Sie ermutigen, einfach beim Wort Gottes zu bleiben. Ich möchte Sie ermutigen, jeden Tag neu mit Jesus den Tag zu wagen. Und deswegen, die Hauptsache muss Hauptsache bleiben. Wir haben gesagt, die Sünde, sie nimmt zu, sie nimmt überhand. Der Teufel hat einen großen Zorn, weil er weiß, dass seine Zeit abläuft. Und interessant, wir haben hier angefangen mit Offenbarung 22, Vers 11. Wir haben dort gesehen, die Bosheit wird zunehmen, aber bei dem bleibt der Vers nicht stehen, sondern der Vers geht weiter. Und wir lesen dann in Vers 11b. Da heißt es, wer aber gerecht ist, soll weiter gerecht handeln. Und wer heilig ist, soll weiterhin ein geheiligtes Leben führen. Die Sünde ändert sich nicht. Die Umstände in deinem Leben werden vielleicht auch schlechter werden, das kann sein. Aber wer sich nicht ändert, ist Jesus Christus. Jesus Christus ist immer derselbe. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wir dürfen hinschauen auf Jesus Christus und auf Jesus allein. Er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Auf Jesus dürfen wir und sollen wir sehen. Wir dürfen hinschauen auf ihn. Er, der da war, er kennt keinen Anfang, er kennt kein Ende. Er ist derjenige, der bald kommt und uns heimholt. Wir dürfen aufsehen auf Jesus, auf den Herrn aller Herren. Wir dürfen ihn sehen als den König aller Könige, als den Sieger von Golgatha. Auf ihn, der der Schlange den Kopf zertreten hat. Wir dürfen ihn sehen als das Lamm Gottes, Wir dürfen lernen, noch viel mehr auf Jesus zu sehen und nicht auf die Schwierigkeiten unseres Alltags. Also Paulus, der Apostel Paulus, der Gemeinde in Rom seinen Römerbrief schrieb, da schreibt er Folgendes und er fängt an in Römer 1, Vers 7, da sagt er, an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Als Paulus das schrieb, und er wusste ganz genau, wie die Situation der Gläubigen in Rom war. Und diese Situation war nicht einfach. Diese Situation war schwierig. Ja, diese Situation war herausfordernd. Diese Situation war sogar gefährlich. Er wusste, in Rom herrschte ein despotischer Kaiser. Der ließ sich Gott gleich verehren. Und wer sich weigerte, ihm zu opfern, der musste mit dem Allerschlimmsten rechnen, sogar mit dem Tod. Dazu kam auch, dass in Rom, da lebte eine Gesellschaft, die von Gott nichts wissen wollte. Ihre oberste Maxime war das Vergnügen. Ihr kennt ja den Ausspruch, Brot und Spiele. Sünde und Perversion gehörte zum Alltag. Die römische Lebensweise entsprach überhaupt nicht dem Wort Gottes. Ein Sklave und der größte Teil der römischen Gemeinde, der christlichen römischen Gemeinde, waren Sklaven. Ein Drittel aller römischen Bürger, also römische Einwohner in Rom, das waren Sklaven. Ein Sklave hatte fast keine Rechte, galt als Besitz seines Herrn. Und wenn Kinder zum Beispiel in Rom zur Welt kamen und die waren ungewollt, da wurden sie einfach auf der Straße ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen. Und diesen Christen in Rom schreibt der Apostel Paulus einen Brief mit 16 Kapiteln. Aber interessanterweise, der Paulus geht an keiner Stelle irgendwie auf die ganz speziellen Situationen der römischen Christen in Rom ein. Er beschreibt nicht die Lebensumstände, er sagt ihnen auch, ihr seid arme Kerle. Er brandmarkt an keiner Stelle im Römerbrief die Sklaverei. Auch wenn diese nicht gut zu heißen ist. Er lässt sich auch nicht aus über die unmoralischen Zustände in Rom. Er spricht sich auch nicht gegen den Kaiser aus, mit keinem Wort. Denn der Paulus, er wusste, die Hauptsache muss Hauptsache bleiben. Und diese Hauptsache ist nicht eine politische, eine soziale oder eine wirtschaftliche Botschaft. Sondern diese Hauptsache ist ganz klar das Evangelium von Jesus. Paulus, er weiß, wir leben in einer gefallenen Welt. Der Paulus, er weiß, die Menschen sind sündig. Er weiß, dass dieses System, in dem wir drin leben, von Gott nichts wissen will. Aber der Paulus tut er nicht lamentieren, sondern er bringt das Einzige, was er bringen kann, das auch wir bringen können, es ist das Evangelium von Jesus. Der Paulus erkennt den Hammer Gottes. Es ist das Evangelium. Wir lesen in Jeremia 23, 29, wo der Prophet Jeremia Folgendes sagt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Paulus, er will nicht politische Systeme verändern. Paulus, er will auch nicht Regierungen stürzen. Paulus will Menschenherzen mit dem Evangelium erreichen. Die Geschichte, sie lehrt uns, dass da, wo Revolutionen waren, die Menschenherzen nicht verändert wurden. Sondern vielmehr kamen Not und Elend hervor. Da jedoch, wo das Evangelium Menschenherz veränderte, da wurde dieses veränderte Menschenherz immer zum Segen für ganze Familien, Gemeinden, Völker und Nationen. In Frankreich, Da war die Revolution, da fiel das Henkerbeil. In England war die Revolution in den Menschenherzen zum Herrn Jesus fanden. Und da gab es eine Revolution hin zum Kreuz, hin zu Jesus Christus, zum Segen für ganz England. Und wir sollten als Gemeinde Jesu, wir sollten als einzelne Christen, wir sollten bei der Hauptsache bleiben. Wir sollten das Evangelium predigen. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus der Gemeinde in Rom, er sagt ihnen Folgendes. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch die Kraft Gottes zum Heil jedem Glaubenden. An einer anderen Stelle schreibt er in der Gemeinde Korinth, er will unter ihnen nichts anderes wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und auch das sollten wir tun. Wir dürfen den Menschen Jesus Christus verkündigen. Wir dürfen den Menschen sie einladen zu Jesus. Wir dürfen den Menschen sagen, bei Jesus findest du Ruhe, bei Jesus findest du Frieden, bei Jesus findest du Vergebung. Bei Jesus, er ist derjenige, der für deine Sünden am Kreuz von Golgatha starb. Er ist derjenige, der dich aus diesem ganzen Schlamassel, welches diese Welt betroffen hat, nämlich aus dem Sündenelend, er ist derjenige, der dich herausholen kann. Komm zu Jesus. Und es ist diese Einladung, die der Apostel Paulus verkündigt. Jesus der Herr, Jesus der Sieger, du darfst zu Jesus Christus kommen. Und das sollten auch wir tun. Das Evangelium verkündigen, Jesus groß machen, den Menschen sagen, es gibt eine Lösung für das Problem der Sünde. Und wir dürfen den Menschen Jesus Christus als derjenige anbieten, der die Sünden vergibt. Als derjenige, der gerne dich persönlich wieder in seine Arme schließt. Deswegen sagt der Herr Jesus auch, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben in dieser unruhigen, nicht einfachen Zeit. Jesus lädt uns ein. Und so kommen wir zum nächsten Punkt, zum dritten Punkt. Es ist die Einladung Jesus. Wir haben miteinander gelesen, Offenbarung 22, Vers 11. Ich zitiere noch einmal. Wer aber gerecht ist, soll weiter gerecht handeln. Und wer heilig ist, soll weiterhin ein geheiligtes Leben führen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann weißt du, dass das Lösegeld für dein Leben bezahlt ist. In 1. Petrus 1, Vers 18 bis 19, 1. Petrus 1, 18 bis 19, das ist die Tatsache, auf der stehst du. Das ist das Fundament deines Glaubens. Da heißt es, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, also das weißt du, wenn du ein Kind Gottes bist, ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht das geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Du weißt das. Erlöst, erkauft das Eigentum des lebendigen Gottes, weil du erkauft bist mit dem teuren Blut Jesu. Schreib dir das ganz fest in dein Gedächtnis. Halte es fest. Im Alltag, wenn du durch diese Notzeit gehst, durch diese von Sünde gezeichnete Welt, ich stehe auf dem Boden der Erlösung. Ich bin erkauft. Ich bin sein Eigentum. Der Preis ist bezahlt. Und zwar durch das teure Blut des Herrn Jesus. Als Kind Gottes weißt du, dass deine Fehler, deine Sünden vergeben sind. In Epheser 1, Vers 7, da heißt es, durch ihn, das heißt durch Jesus Christus, wurden wir freigekauft, um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle vergehen. Alle Sünden sind vergeben. fange wieder ganz neu an zu jubeln, zu danken, zu preisen. Herr Jesus, ich bin freigekauft. Ich bin dein Eigentum. Du hast dein Blut vergossen zur Vergebung meiner Schuld. Und als Kind Gottes weißt du auch, dass du jederzeit, unter allen Umständen, immer und jederzeit, kannst du zum Herrn Jesus kommen. Er vergibt, er reinigt, er wäscht deine Schuld ab, immer. In 1. Johannes 1, Vers 9, da lesen wir, und es lässt mich einfach so jubeln. Da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, also eingestehen heißt es hier, ich habe nach einer anderen Übersetzung zitiert, wenn wir unsere Sünden eingestehen, wenn wir ja sagen, ja, ich habe gesündigt, ich habe Fehler gemacht, und dann gehe ich zum Herrn Jesus, dann zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Das ist Jesus. Der Herr Jesus, er vergibt. Und das ist das Fundament, und auf dem Fundament stehst du täglich. Und doch wirst du doch jeden Tag angefochten. Jeden Tag wirst du mit Sünde konfrontiert. Jeden Tag bist du an Orten, wo du die Sünde sehen musst, ob du es willst oder nicht. Allein schon, wenn ich mit dem öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs bin, und das holt mich immer wieder neu auf die Realität zurück, wir sind in einer verlorenen, verdorbenen Welt. Da sieht man Plakate, da sieht man Menschen, ich weiß nicht, woher die kommen, aber die sehen manchmal so aus, wie wenn sie gerade manchmal, ich muss es sagen, aus dem Rotlichtmilieu kommen. Man weiß manchmal gar nicht, wohin schauen. Wir werden mit der Sünde konfrontiert, im Büro, Arbeitsplatz, öffentliche Verkehrsmittel. Das sind Unmoral, das sind Witze, die erzählt werden. Und da werde ich verunreinigt. Auf der Baustelle, in der Schule. Wir leben, und das müssen wir uns einfach dessen gewärtig sein, wir leben in einer Welt, die sündig ist, die sich nicht verändert, die sich immer mehr von Gott entfernt. Aber was können wir dann tun? Eben, wir können uns daran erinnern, auf welchem Fundament wir stehen. Wir sind erlöst, wir sind erkauft, wir sind Eigentum des lebendigen Gottes. Aber wir dürfen auch Folgendes tun. Wir dürfen uns immer wieder neu reinigen lassen. Wir dürfen uns reinigen lassen im Wasserbad des Wortes. Wie gesagt, wir werden angefochten. Wir werden herausgefordert. Wir leben in einer Welt, die sündig ist. Und ich habe hier etwas mitgebracht. Mir scheint, dass wir als Christen ähnlich sind, oder besser gesagt, als Menschen sind wir ähnlich wie ein Schwamm. Der Schwamm, der saugt doch alles auf. Unmoral, Verunreinigungen, Schmutz. Ich stelle mal den Schwamm hierher, ich möchte Ihnen etwas zeigen. Kannst du den? Ja, wunderbar. Und dann habe ich hier verschiedene Sachen, das habe ich schon mal vor vielen, vielen Jahren, habe ich das in der Jugendgruppe auch gezeigt. Siehst du, kann man das lesen? Ja, nicht so gut, hä? Unglaube, Lüge, unreine Gedanken. Und wir als Christen, wir werden doch jeden Tag mit dem konfrontiert. Und wenn ich jetzt das, und ich soll mal zeigen, seht ihr das? Kommt dann schon, keine Angst. Seht ihr das? Hoppla, spritzt. Der ganze Unglaube, die ganze Lüge, die ganze unreine Gedanken, all die Unmoral, wo wir ausgesetzt sind, wir werden als Christen mit dem konfrontiert. Unser Wesen ist wie ein Schwamm, das sich aussaugt, vollsaugt. Ich habe hier noch eine andere Farbe, das Rote. Da ist Neid. Das kann man lesen. Ja, mehr oder weniger. Und mehr nach vorne da. So. Geiz, Neid, Egoismus. Auch das, mit dem werden wir konfrontiert. Jeden Tag aufs Neue. Das ist jetzt rote Farbe. Sieht man das besser? Mal schauen. Das geht, hä? Einfach nur genug drauf machen. Mit dem werden wir jeden Tag konfrontiert. Jeden Tag ist das eine große Herausforderung für uns. Jeden Tag aufs Neue. Aber wisst ihr, die Bibel sagt uns etwas.
Wir haben es gelesen hier in Epheser 5, Vers 26. Ich habe hier ganz normales Leitungswasser. Ganz normales Leitungswasser. Was passiert, wenn ich mit diesem Leitungswasser zu diesem Schwamm komme und dieses Leitungswasser über den Schwamm leere? Keine Angst, gibt keine Überschwemmung. Jetzt schaut einmal, was da passiert. Das ist ganz normales Leitungswasser. Könnt ihr das sehen auf dem Beamer? Seht ihr das? Es ist ganz normales Leitungswasser. Es ist das Bild des Wortes Gottes. Epheser 5, Vers 26. Er hat uns gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Das beste Mittel gegen den Unrat dieser Welt ist und bleibt das Wort Gottes. Das Wort Gottes, es ist das lebendige Wasser. Das Wort Gottes, wenn ich das anwende, so wie jetzt das Wasser bei diesem Schwamm, dann spült es den Dreck raus. Es spült Hirne und Herzen, spült es aus. Das menschliche Wesen wird gereinigt durch das Wort Gottes. Ich habe heute Morgen noch Psalm 119 gelesen. Es sind 176 Verse. Und in jedem einzelnen Vers kommt immer wieder ein Wort vor, nämlich das Wort Gottes. Gottes Zusagen, Gottes Verheißungen. Und Gottes Wort ist das, was uns zu reinigen vermag. Je mehr ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, mich das Wort Gottes auf mich einwirken lasse, da wird der Schmutz und der Dreck wird rausgespült, da werden meine Gedanken wieder klar und rein, der Blick wieder ausgerichtet auf Jesus, unsere Herzen werden wieder ganz neu froh. Und daran dürfen wir als Christen festhalten. Durch das Blut Jesu Christi sind wir gereinigt. Das Wort Gottes zeigt uns auf, spült den Dreck weg. Unser Wesen wird verändert, umgestaltet in Jesu Bild. Ich möchte Sie einfach ermutigen, noch viel mehr im Wort Gottes zu Hause zu sein. Ich möchte Sie ermutigen, noch viel mehr im Wort Gottes zu lesen, zu suchen. Ich weiß, wenn Sie eine Mutter sind mit Kindern, wenn Sie Babys haben zu Hause, wenn die Nacht nicht gut geht, dann haben wir oft nicht die Kraft und die Zeit, ein großes Bibelstudium zu machen. Aber dann nehmen Sie die Bibel und Herr Jesus begegnet mir in 1, 2 Versen. Und dann denken Sie die ganze Zeit über diese Verse nach. Beten Sie, reden Sie mit dem Herrn Jesus. Lassen Sie es nicht zu, dass der Herr Jesus Ihnen aus den Augen gerückt wird. Gottes Wort, lieben Sie es, lesen Sie es, studieren Sie es. Und wenn Sie Zeit haben, dann nehmen Sie sich Zeit, wirklich Gottes Wort zu studieren. Ich freue mich, je älter dass ich werde, freue ich mich am Morgen, wenn mich der Herr Jesus weckt. Ich bin oft vor dem Wecker, bin ich wach. Und dann denke ich, Herr Jesus, du hast mich geweckt. Und du lädst mich jetzt ein, um mit dir Gemeinschaft zu haben, dein Wort zu studieren, zu fragen, Herr Jesus, was möchtest du mir sagen? Mich wieder ganz neu auszurichten. Und deswegen machen Sie es Ihnen zur Gewohnheit, im Wort der Bibel, in Gottes Wort zu Hause zu sein. Es zu lesen, es zu suchen, es zu fragen. Es reinigt, es macht neues Leben. Es ist Gottes Wort. Und als nächsten Punkt möchte ich etwas weitergeben. Bleibe in der Verbindung mit Jesus Christus. Jesus Christus. Und es hat mich so bewegt, das Zeugnis dieses Bruders, der sich taufen ließ. Er hat die Offenbarung gelesen, hat doch festgestellt, Jesus ist das Lamm Gottes. Dann liest er das Buch, das Johannesevangelium, und stellt fest, das Lamm Gottes ist Jesus. Er, der für mich ans Kreuz geht. Bleibe mit diesem Jesus verbunden, in engem Kontakt. Ich habe gesagt, diese Welt ändert sich nicht, die wird noch böser. Diese Welt geht immer mehr einfach einen Weg weg von Gott. Aber was wir tun können, wir können in tiefer, echter Verbindung bleiben mit Jesus Christus. Jesus Er ist der Herr der Geschichte. Jesus Christus, ihm gehört die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Jesus Christus ist derjenige, der von den Toten auferstanden ist. Jesus Christus ist der König aller Könige. Ihm gehört die Herrlichkeit, die Anbetung und die Macht. Er ist der allmächtige Gott. Es ist Jesus. Bleibe mit Jesus in Verbindung. Bleibe mit ihm in Verbindung. Und ich habe hier wieder ein Bild, das kommt noch nicht ganz, noch etwas warten. Es ist ein Bild, das ich hier schon einige Male auch erwähnt habe. Aber ich erwähne es gerne immer wieder, weil es ist für mich so ein schönes Bild, um zu zeigen, wie ich mit Jesus in Verbindung bleiben darf. In Johannes 15, Vers 4, und das ist die Einladung Jesus, jeden Tag neu, an mich persönlich, an Sie. Da sagt der Herr Jesus, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und jetzt eben diese Reben. Mitten in dieser stürmischen Zeit, bleibe einfach mit Jesus verbunden. Mitten in dieser Rebellion der Herzen gegen Jesus Christus, bleibe du in Verbindung mit ihm. Mitten in dieser Unmoral, in dieser Sünde, der Verdorbenheit, bleibe du am Weinstock, in der tiefen, echten, lebendigen Verbindung. Und wisst ihr, eine Rebe hier, die Ding geht nicht, geht der? Nein, geht nicht. Ist egal. Eine Rebe am Weinstock, die strengt sich nicht an. Eine Rebe am Weinstock, die sagt nicht, ich muss wachsen oder gewisse Säuregrade entwickeln oder schauen, dass der Zuckergehalt in meinem Saft stimmt. Die Rebe macht nichts. Sie bleibt nur am Rebstock. Und so dürfen wir am Herrn Jesus bleiben. Ohne Krampf. Und ich sage es mal etwas ketzerisch, ohne Frucht bringen zu wollen. Die Rebe am Weinstock, die sagt nicht, ich muss jetzt 10, 20, 30, 50, 100-fach Frucht bringen. Überhaupt nicht, macht sie nicht. Sie bleibt einfach da. Das Früchtebringen ist nicht ihre Aufgabe. Das Früchtebringen ist die Aufgabe von wem? Vom Weingärtner, vom Rebstock, von Jesus. Und so dürfen wir an Jesus bleiben, bleibe mit Jesus verbunden. Einfach bei ihm, in seiner Nähe. Geh mit ihm durch den Tag, lebe eine echte Beziehung, eine organische Einheit. Weißt du, oder hast du das vielleicht momentan nicht im Gedächtnis, dann möchte ich dir das ins Gedächtnis rufen. In Kolosser 1, Vers 27, da heißt es, Christus, der in euch lebt, und eure Hoffnung auf die Herrlichkeit ist. Und andere Übersetzung sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir haben Jesus in uns. Denke darüber nach. Nimm das mit, wenn du in der Not des Alltags bist. Jesus in mir. Herr Jesus, hilf jetzt, trage, stärke, ermutige, bewahre. Und dann heißt es in Kolosser 3, Vers 3, euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Mitten in dieser dunkler und dunkler werdenden Zeit. Und deswegen bleibe einfach allen Widerständen zum Trotz bei Jesus. In den Anfechtungen des Alltags bleibe in Jesus. In den Nöten und Problemen des Lebens bleibe einfach in Jesus. Und Herr Jesus, du hältst mich. Herr Jesus, du stützest mich. Herr Jesus, trage du mich jetzt. Herr Jesus, hilf! Alle andere ist die Aufgabe des Weingärtners. Er schaut, dass du mit dem richtigen, notwendigen versorgt wirst. Er schaut, dass du Frucht bringst. Er schaut, dass dein Leben so wird, wie er es sich vorgestellt hat und geplant. Deine Aufgabe ist es einfach, bei Jesus zu bleiben. Noch ein weiteres Bild. So etwas Ähnliches habe ich hier auch schon gezeigt. Aber noch einmal, es ist einfach ein Bild, das mir so auf dem Herzen liegt. Stelle dich unter das Joch des Herrn Jesus. Der Herr Jesus sagt, nochmal zurück, nein, vorwärts, Entschuldigung. So, vorwärts. Der Herr Jesus sagt, in Matthäus 11, 29, und dieser Vers wird mir oft auch zur Not, da sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn ich das so lese, dann tönt das für mich nach Arbeit, oder nicht? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wenn der Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Okay, ich muss doch was tun. Also doch Anstrengung. Es riecht nach Schweiß und Arbeit. Nach einem arbeitsvollen, mühevollen Leben. Nun, die wenigsten von uns kennen noch ein Joch. Ein Joch ist ein Zuggeschirr, das man zwei Ochsen angespannt hat zum Beispiel. Ein Joch bestehend aus einem Holzbalken und es wurde auf den Nacken der Tiere gelegt. Und hier sehen wir, das Joch ist richtig eingespannt. Es sind zwei gleichwertige Partner unter diesem Joch. Und dieses Joch haben wir gespannt, zum Beispiel hinter einem Pflug oder vor einem Pflug besser gesagt, einen Wagen und so weiter. Und man hat darauf geschaut, es müssen immer ungefähr gleich starke Partner sein. Und nun lädt uns der Herr Jesus ein und er sagt uns, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft. Und es stellt sich die Frage, nochmal zurück, wenn ich unter der Jochgemeinschaft mit Jesus bin, sind hier zwei gleichwertige Partner unter diesem Joch? Zwei gleich starke? Zwei, die die gleichen Möglichkeiten und Fähigkeiten haben? Nein. Wenn ich unter dem Joch des Herrn Jesus bin, dann trägt er doch die größere Last. Dann ist seine Kraft und seine Stärke gefordert. Und ich darf einfach nur etwas tun, ganz nahe bei Jesus bleiben. Der Herr Jesus, über ihn sagt die Bibel, dass er das ganze Universum mit seinem Wort trägt. Ja, das ganze Universum zusammenhält. Und er lädt mich ein unter sein Joch. Er sagt uns, dass ihm die ganze Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Er lädt mich ein in seine Jochgemeinschaft. Es ist doch einfach ganz schlicht und einfach. Komm ganz nahe zu mir und ich lege dir ein Joch auf, aber ich trage es. In meiner Nähe musst du dich nicht anstrengen, nur einfach ganz nahe bei mir bleiben und der Rest werde ich tun. Lebe in seiner Gegenwart, in seiner Nähe, weiche nicht von seiner Seite, denn er ist der Stärkere. Er trägt auch deine Last. Er ist der starke Held. Er wird für dich sorgen. Er ist derjenige, wenn du ganz nahe bei ihm bist, dass du bei ihm zur Ruhe kommen darfst. Und wenn das so ist, dann darf dein Herz wieder ganz neu von Freude erfüllt sein. Von einem Frieden, den nur der Herr Jesus geben kann in seiner Nähe. Und so geht unser Vers, Offenbarung 22, Vers 11, geht dann weiter. Wir haben angefangen, das Böse wird zunehmen. Der Jesus lädt uns ein, ganz nahe bei ihm zu bleiben. Und dann geht dieser Vers weiter und kommt zu Vers 12. Und wird unser Blick wieder aufgerichtet, hingerichtet auf Jesus Christus. Wo es heißt, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Einem jeden zu vergelten, wie seine Werke sein werden. Und diese Werke haben nichts zu tun mit Anstrengung. Diese Werke haben nur damit zu tun, dass ich einfach ganz, ganz nahe bei Jesus bin und bei Jesus bleibe. Dass ich mich immer wieder neu reinigen lasse durch das Wasserbad im Wort. Dass ich in dieser lebendigen, organischen Beziehung bin, bleiben in mir und ich in euch. Dass ich mich stelle unter das Joch des Herrn Jesus. Herr Jesus, ganz, ganz nahe bei dir will ich sein, will ich bleiben. Denn du trägst das Joch. Du trägst auch mich. Und das wollen wir uns einfach ganz, ganz nahe an Jesus halten, in dieser nicht einfachen Zeit. Und wisst ihr, der Herr Jesus, er ist und er bleibt der Sieger. Und er kommt bald. Maranatha, ja, Herr Jesus, komme bald. Amen. Wollen wir miteinander stille werden und beten? Herr Jesus, du machst uns so Mut. Mut mitten in dieser nicht einfachen Zeit, in dieser Zeit, wo es zunehmend dunkel wird. Dann lädst du uns ein, einfach, dass wir uns immer wieder neu den ganzen Schmutz des Alltags abwaschen lassen durch dein Wort. O Herr Jesus, unser Wesen verändert wird, umgestaltet wird in das Wesen von dir selber. Und dann lädst du uns ein, Herr Jesus, lädst uns ein und sagst, bleibe in mir und ich in euch. Und dann wirst du aus unserem Leben Frucht hervorbringen. Nicht Frucht, die wir produziert haben, nein, einfach in der lebendigen Verbindung mit dir. Und dann lädst du uns ein unter dein Joch, einfach ganz nah bei dir zu sein, bei dir zu bleiben. Und dann trägst du das Joch, dann trägst du uns. Und du hast gesagt, dass du uns auch ans Ziel bringen wirst. Und darüber freuen wir uns und beten dich an. Und Herr Jesus, wir möchten dir Danke sagen, dass du zu deinem Wort stehst und dass du bald kommst. Amen.